Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Vorschau auf die Saison 2026-2027. In dieser Folge rede ich über die Columbus Blue Jackets. Die Columbus Blue Jackets, die waren im Vorjahr nach 82 Partien auf Rang 5 in der Metropolitan Division. 40 Siege, 30 Niederlagen, 12 Mal einen Extrapunkt geholt. 92 Zähler reichte aber nicht für eine Qualifikation für die NHL-Playoffs. Ihr wisst es sicherlich, wenn man sich anschaut, wenn man dann in den Westen schaut, da hätten 92 Punkte ausgereicht, um, ich glaube, sogar als Third Seed in der Pacific in die Playoffs zu kommen. Aber sie spielen bekanntlich in der Metropolitan und da reichten nicht mal die 95 der Washington Capitals, die einen Rang vor den Columbus Blue Jackets in das Ziel der regulären Saison 25-26 reingelaufen sind. Also mal wieder das Verpassen der Playoffs für die Columbus Blue Jackets und ich sage mal wieder, weil es die sechste Saison in Folge war, in der die Blue Jackets die Playoffs verpasst hatten. Wir erinnern uns an die Saison zuvor 2024-2025. Die wurde natürlich am Anfang oder auch quasi während der gesamten Spielzeit überschattet vom tragischen Tod von Johnny Gaudreau und seinem Bruder Matt. Und da waren die Blue Jackets so ein bisschen die Feel-Good-Story der NHL. Da hat es auch am Ende nicht für die Playoffs gereicht, aber trotzdem war es so, dass sie da, glaube ich, viele überrascht haben mit der Art und Weise, wie sie Eishockey gespielt haben, mit der Art und Weise, wie nah sie dann auch an den Playoffs waren. Und man hatte, glaube ich, drauf gehofft in Columbus, dass es eine Entwicklung gibt in der letzten Saison und die war nicht so wirklich da. Letzten Endes war es dann auch so, dass sie zwischendurch wirklich nicht gut gespielt haben und Dean Evason, der war dann das Bauernopfer, wurde vielleicht auch so ein bisschen überrascht davon, dass Don Mordell ihn da entlassen hat und sie haben Rick Bowness geholt, der mittlerweile, glaube ich, 71 Jahre alt ist, der älteste Coach mit Abstand in der NHL und der jemand ist, der eigentlich vorher gesagt hat in Winnipeg, ja, ich bin jetzt so ein bisschen durch, ich mache jetzt noch meine Analytics beim Fernsehen, aber im Grunde Trainerposition, da habe ich quasi mit abgeschlossen. Nur den Eindruck hat er dann nicht erweckt. Also als Rick Bowness kam, da ging es nochmal richtig los für die Columbus Blue Jackets. 10-1-0 war seine Bilanz in den ersten 11 Partien. Da gab es große Hoffnung, dass es doch für die Playoffs reichen könnte, aber vor allem Ende März und Anfang April lief es überhaupt nicht mehr gut für die Columbus Blue Jackets und da gab es dann am Ende einmal einen Ausbruch von Rick Bowness, der unter anderem gesagt hat, diese Jungs, denen ist es egal, zu verlieren ist nicht wichtig genug für die, das stört sie nicht. Und da hat er im Prinzip schon sehr den Charakter des Teams angezweifelt. Und ich muss sagen, ich hatte dann auch so ein bisschen meine Zweifel daran, dass Rick Bowness weiterhin Coach bei den Columbus Blue Jackets bleibt. Aber Don Mordell hat sich dafür entschieden, ihn als Cheftrainer behalten zu wollen. Und dementsprechend wird es auch in der neuen Saison, glaube ich, erstmal unterschiedliche Auffassungen darüber geben. Anscheinend. Zwischen dem, was Rick Bowness erwartet und was einige Spieler zeigen. Aber das ist Zukunftsmusik. Nochmal kurz der Blick zurück, auch auf die Statistiken der Columbus Blue Jackets, damit wir auch einen kleinen Überblick darüber haben, was denn so die Probleme waren und was man vielleicht auch dann angehen musste in der letzten oder in dieser Off-Season. Die Blue Jackets, die hatten 246 Tore, das war Platz 18 in der Offensive, 251 Gegentore, Platz 16 in der Defensive. Allerdings waren die Advanced Metrics-Werte durchaus gut. Sie waren beim Corsi-Wert auf Platz 11, sie waren bei den Expected Goals auf Platz 8, sie waren bei den Torchancen auf Position Nummer 14. Nur, dann kommt das Problem, bei der Schussquote, beim Abschluss, das einmal bei 5 gegen 5, da waren sie auf Platz 22 und beim Powerplay ebenfalls nur auf Platz 22. Defensive Fangquote, die war auf Position Nummer 10 und das Unterzahlspiel, erstaunlicherweise, weil sonst die Werte defensiv gar nicht so schlecht waren, das war auf Platz 28. Also, so ein bisschen festzustellen, Probleme im Abschluss und dann Probleme noch im Unterzahlspiel. Das sind so die Schlüsse aus den Statistiken bei den Columbus Blue Jackets im vergangenen Jahr. Was gibt's zu den Spielern zu sagen? Individuell eine überragende Saison von Zach Werenski. 81 Punkte. Er hat die Goldmedaille gewonnen bei Olympia mit der US-Mannschaft und er hat erstmals in seiner Karriere die Auszeichnung als bester Verteidiger der NHL bekommen, die Norris Trophy für Zach Werenski. Aber ich habe ein Problem eben schon erwähnt. Er ist ein Spieler, Amerikaner, der die Goldmedaille gewonnen hat. So, und dann kann man ja jetzt so ein bisschen überlegen, was haben denn Brady Tkachuk, Dylan Larkin, Connor Hellebuck und Zach Werenski gemeinsam? Ja, sie haben alle die Goldmedaille gewonnen. Bei Olympia mit der US-Nationalmannschaft im Eishockey. Aber alle vier wollen bzw. wollten von ihren alten Vereinen weg. Tkachuk ist schon weg. Larkin und Hellebuck haben es öffentlich gemacht, dass sie weg wollten oder wollen. Und bei Zach Werenski war man sich nicht so ganz sicher. Da gab es halt eben Gerüchte und so weiter. Dann war wohl schon ein Trade fertig von Zach Werenski zu den Dallas Stars, der übrigens bei den Dallas Stars auch noch zu ein paar Problemen führen kann, aber das später, wenn ich auf die Dallas Stars schaue. Übrigens jetzt mal kurze Anmerkung. Es hat jetzt jemand von euch rausgefunden, warum ich die Reihenfolge so gewählt habe. Also da wird es auch von mir dann nochmal ein dickes, fettes Lob geben. Hab demjenigen auch schon geschrieben. Aber ihr könnt natürlich im Moment noch ein bisschen mitraten. Also warum kommen zum Beispiel die Dallas Stars nicht jetzt in den Vorschau-Sendungen, sondern tatsächlich, da kann ich einfach mal nachgucken, ist ja dann vielleicht auch so ein kleiner Tipp, aktuell geplant, wahrscheinlich irgendwo um den 22. September herum, sind die Dallas Stars die Mannschaft, auf die ich schaue. Davor kommen die Maple Leafs, dahinter die Chicago Blackhawks. Also jetzt schon mal so ein paar Tipps für die weitere Reihenfolge. Vielleicht hilft das ja dann noch anderen von euch zu erraten, warum ich in diesem Jahr die Teams in dieser Order quasi betrachte. Zurück zu den Blue Jackets. Zach Werenski will nicht nach Dallas. Und dann war es wohl irgendwie so, dass man sich unterhalten hat und anscheinend doch dann eine gemeinsame Linie gefunden hat und doch der Meinung war, nee, das geht hier weiter für mich in Columbus. Zach Werenski hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Also die Saison, die kommt jetzt noch und dann auch 27/28. Und dann hat man ein öffentliches Statement dort eben dann gezeigt auf den Social-Media-Kanälen, glaube ich, von den Columbus Blue Jackets und Zach Werenski sagt, nee, ich bleibe jetzt hier und im Prinzip alles bestens und wir arbeiten gemeinsam weiter. Das hinterlässt natürlich trotzdem ein paar Fragezeichen, denn ja, dieses Statement ist jetzt da und natürlich ist es so, dass man da jetzt erstmal allen Beteiligten glauben muss. Nur die Tatsache, dass man so ein Statement veröffentlichen muss, ist ja in vielen Fällen ein Beleg dafür, dass an den Gerüchten vorher viel dran war. Und nochmal, es gab ja offensichtlich dieses Angebot von den Dallas Stars, wo dann, glaube ich, Werenski sogar gesagt hat, er möchte nicht dorthin. Ja, ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du eine Spielzeit hast, in der du deinen Coach entlässt, in der dann der neue Interims-Coach erstmal und dann am Ende doch dauerhaft Coach nach dem Saisonende die komplette Mannschaft fast quasi zerreißt und dann dein bester Spieler auch noch weg möchte im Sommer, dann aber irgendwie so sagt, naja, nee, ich möchte doch bleiben. Also sehr, sehr unruhig die letzte Spielzeit plus dann auch das, was danach noch passiert ist bei den Columbus Blue Jackets. Und das leitete dann einen Sommer ein, der auch einiges an Bewegung gebracht hat, was die Spieler betrifft bei den Columbus Blue Jackets. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel der langjährige Mannschaftskapitän nicht mehr da ist. Boone Jenner, der ist bei den Washington Capitals. Mason Marchment, der sehr, sehr gut gescored hat, sehr, sehr gut auch getroffen hat. In 39 Partien hat er 15 Tore gemacht, 17 Vorlagen. Also das wären ja mehr als 30 Treffer gewesen in der regulären Saison. Damit wäre er der beste Torjäger gewesen. Habe ich gar nicht gesagt. Eben noch, kann ich gleich nochmal nach den Abgängen und Zugängen drauf eingehen, wie dann auch so die einzelnen anderen Spieler dort getroffen haben bei den Columbus Blue Jackets. Also überraschend, Mason Marchment lässt man gehen, obwohl der, zumindest was das Goalscoring betrifft, gar nicht so schlecht war. Auch seine Art und Weise zu spielen hat, glaube ich, den Columbus Blue Jackets ganz gut getan. Ist ja jetzt auch jemand, der nicht unbedingt leise Eishockey spielt, also auch mal den Gegner reizt, auch mal irgendwo auftaucht, wo es dann dem Gegner wehtut, wo er vielleicht ja auch jemanden provozieren möchte. Vielleicht wäre das auch jemand, der nochmal so ein bisschen Edge, auch Grit bringt zu den Columbus Blue Jackets. Der ist aber jetzt weg. Der ist bei den San Jose Sharks. Egor Zamula ist wieder in der KHL. Zach Austin-Reese ist in Philadelphia. Brandon Gaunce ist in Boston. Yegor Shinnikov in Pittsburgh. Und Josh Flynn, der war Assistant General Manager, der ist mittlerweile in Buffalo bei den Sabres. Aber Columbus hat auch ein paar Akteure mit reingebracht in den Kader. Valeri Nichushkin kam von der Colorado Avalanche. Ryan Lombeck aus Calgary. Colton White, der hat zuletzt in New Jersey gespielt. Dann gab es jede Menge neue Verträge auch bei den Columbus Blue Jackets. Und zwar ist da wahrscheinlich zuerst zu nennen Charlie Coyle. 5 Jahre, 6 Millionen pro Jahr für einen 34 Jahre alten Spieler. Also da ist vor allem die Länge etwas, wo man sagen muss, Mensch, das hinterlässt schon so ein bisschen Fragezeichen. Aber es soll 8, 10 Teams gegeben haben, die vor der Free Agency schon Don Waddell gefragt haben, ob sie die Rechte an Charlie Coyle erwerben können. Und das zeigt ja, wie groß der Markt war. Das zeigt also auch, dass die Blue Jackets wussten, Charlie Coyle wird auf jeden Fall einen Abnehmer bekommen und der wird ihm entsprechendes Gehalt bezahlen. Also haben sie dann gesagt, okay, komm, den brauchen wir. Und das ist auch ein Spieler, der wieder von Rick Bowness, glaube ich, auch gemocht wird, zeigt ja auch die Art und Weise, wie er ihn dann eingesetzt hat. Das heißt also auch da so ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen, okay, wir haben jetzt den Coach, der mag den Spieler ist beliebt, also müssen wir den Spieler unter Vertrag halten und eben entsprechend dann bei uns mit im Kader behalten. Weitere Akteure, denen sie neue Verträge gegeben haben, Erik Gudbrandsson, einen Einjahresvertrag, Danton Heinen, einen Einjahresvertrag, Cole Sillinger hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Dann haben wir Jet Greaves, sehr, sehr wichtig, Torhüterposition. Er hat eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt. Wenn ich da auch schaue auf die Advanced Metrics, er war einer der besten Torhüter insgesamt in der Liga. Platz 9, Goal Save Above Expected, plus 16,5 in 55 Partien. Also jetzt auch wirklich richtig angekommen als Nummer 1 NHL-Torhüter. Neben Zach Werenski, glaube ich, derjenige, der die beste Saison gezeigt hat bei den Columbus Blue Jackets. Der hat jetzt auch einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Und auch da finde ich die 5 Millionen pro Jahr vollkommen in Ordnung. Owen Sillinger, ein 1-Jahres-Vertrag. Luke Tuck, 2-Jahres-Vertrag. Das sind alles Two-Way-Contracts dann am Ende bei den Brüdern, sage ich jetzt mal, von den größeren Spielern. Es ist so ein bisschen so, du hast jetzt die Abgänge, Mason Marchment, du hast den Abgang von Boone Jenner. Dafür kam dann eben Nichushkin, Lomberg. Das ist halt so ein Stück weit, muss man sagen, schon nicht das, was ich mir erwartet habe. Und eine Sache muss man auch noch sagen. Die Columbus Blue Jackets haben zwar aktuell 12,6 Millionen an Salary Cap Space. Problem ist nur, Adam Fantilli hat noch keinen neuen Vertrag. Der ist Restricted Free Agent, das heißt natürlich, dass die Columbus Blue Jackets ihn erstmal nicht verlieren können, aber sie müssen einen Vertrag mit ihm aushandeln. Und jetzt kommen wir zu der Problematik, denn Adam Fantilli ist einer, der hat schon 31 Tore gemacht in seiner zweiten NHL-Saison in 82 Partien, hat die letzten beiden Jahre alle 82 Partien jeweils absolviert. Vorletzte Saison, wie gesagt, 31 Tore, 54 Punkte. Letztes Jahr nur 24 Tore, aber dafür 59 Punkte. Vielleicht ein bisschen enttäuschend, auch wenn man jetzt sich so ein bisschen da auch seine Entwicklung insgesamt anschaut in der letzten Spielzeit. Aber wenn wir uns mal umschauen, was andere Spieler in dem Alter mit der möglichen Leistungsfähigkeit so als Verträge bekommen haben, dann würde ich schon sagen, man kann davon ausgehen, dass das Management von Adam Fantilli einen zweistelligen Millionenbetrag fordert und vielleicht sogar in Regionen geht, wo wir über mehr als 12, 13 Millionen Dollar reden, was dann natürlich übrigens auch dazu führen würde, dass sie irgendwie noch ein bisschen umbauen müssen am Kader, denn wie gesagt, 12,6 Millionen stehen aktuell zur Verfügung und bei den von mir genannten Summen eben würde das nicht ausreichen. Das ist eine sehr, sehr große Baustelle aktuell noch, die die Columbus Blue Jackets haben und das kann auch so ein bisschen dazu führen, dass die Saison nicht so startet, wie sie sich das auch vorgestellt haben und wie sie es vielleicht auch benötigen, um eben mal wieder die Playoffs zu erreichen. Also ein sehr, sehr guter Saisonstart wäre schon etwas, was Columbus helfen würde, dass sie nicht hinterherrennen, dass sie auch mal frühzeitig in der Playoff-Position sind, dass sie die verteidigen können, dass du ein bisschen anders auch eben entsprechend dann agieren kannst, mit einem anderen Selbstbewusstsein auch in die ersten Wochen reingehst, dass du nicht immer hinterherlaufen musst. Auch das ist ja ein Punkt bei den Teams, die eben entsprechend immer wieder um die Playoffs kämpfen. Auch da muss man sagen, boah, ne, es wäre schon schön, wenn du erstmal unter den ersten dreien bist in deiner Division und danach dann irgendwie schauen musst, okay, jetzt, ich brauche noch so und so viele Punkte, dann habe ich die Playoffs und so weiter und so weiter. Also ein guter Saisonstart wäre wichtig für die Columbus Blue Jackets und dazu gehört natürlich Adam Fantilli. Und wenn der fehlt im Camp und dann auch zu Saisonbeginn, dann kann das extreme Probleme verursachen. Ich meine, der 1. Dezember ist immer diese Grenze. Bis dahin muss der Vertrag unterschrieben sein. Ansonsten ist die gesamte Saison verloren. Es war zum Beispiel bei Willie Nylander mal der Fall bei Toronto, dass das sehr kurz davor war mit einem Vertrag und dass man sich dann erst geeinigt hatte. Das möchte ich den Columbus Blue Jackets nicht wünschen, weil sie da eben entsprechend natürlich dann sehr, sehr lange auch am Anfang auf einen ihrer besten offensiven Spieler verzichten müssten. Und ich habe es erwähnt, die Offensive ist eines der Probleme. Wenn ich mir dann den Kader anschaue, dann kann man, finde ich, bei den Columbus Blue Jackets auch so ein Stück weit beobachten, was passiert, wenn vielleicht auch aufgrund des Standorts immer ein bisschen mehr Gehalt bezahlt werden muss. Wenn ich mir nämlich da anschaue, dass zum Beispiel ein Ivan Provorov 8,5 Millionen verdient, ich glaube, den Vertrag habe ich letztes Jahr schon nicht zerpflückt, aber sehr kritisiert, das sind halt für mich 1,5 bis 2 Millionen zu viel gewesen. So, wenn ich dann gucke, Elvis Merzlikins, der verdient aktuell 5,4 Millionen, ist jetzt hier auf Injured Reserve, okay, aber normalerweise ist er die Nummer 2. Ist er das wert? Eher nicht. Dann schaust du auch vorne hin. Charlie Coyle habe ich erwähnt, 6 Millionen. Connor Garland, 6 Millionen. Sean Monahan, 5,5 Millionen. Alleine für sich genommen sind diese Verträge vielleicht noch okay. Aber in der Summe finde ich, dass die Columbus Blue Jackets mehr Geld zur Verfügung haben müssten für das, was sie aktuell dort an Spielern unter Vertrag haben. Und das zeigt sich dann für mich auch so ein Stück weit, wenn ich dann vielleicht mal ins Lineup reinschaue. Vorne, erste Reihe, Adam Fantilli, Kirill Marchenko und Valeri Nichushkin. Wie gesagt, Fantilli habe ich erwähnt, hat schon mal 30 Tore gemacht, sollte das auch wieder schaffen können. Nichushkin ist jemand bei den Fs, den ich sehr, sehr mochte, als er dort war, weil er für mich auch jemand ist, der vor allem dann auch teilweise in Playoff-Serien wirklich ein Difference-Maker ist. Mit seiner Größe, mit der Fähigkeit, trotzdem gut zu skaten, mit den defensiven Fähigkeiten, der sehr, sehr viel auch Reichweite hat, der vorm Tor stehen kann, der aber auch Finesse-Plays hat. Das sind alles Sachen, das könnte ein super, super guter Eishockeyspieler sein. Das Problem sind mehrere Dinge. Zum einen einmal die Konstanz. Die hat er nie so hundertprozentig abgeliefert, war auch immer sehr streaky. Und dann kommen als zweites seine wahrscheinlich Drogenprobleme mit dazu, wo er den Fs zweimal gefehlt hat und eben noch drumherum auch andere Geschichten. Es gibt ja da auch die Serie gegen Seattle, wo dann die Polizei da war, weil bei ihm eine Frau irgendwie im Hotelzimmer war und so weiter. Alles sehr, sehr dubios, aber er hat dem Team mehrfach geschadet. Und natürlich sind jetzt die Columbus Blue Jackets kein Titelkandidat, aber so etwas kann dir ja auch, wenn du mitten in der Saison bist und mal 5, 6 Punkte eben brauchst für deine Playoff-Qualifikation, irgendwo schaden. Und da sehe ich einfach die Gefahr, dass eben da Nichushkin wieder nicht so zuverlässig ist, wie er das sein müsste und damit eben auch das Potenzial, was er hat, nicht abbilden kann. Also das, finde ich, ist, glaube ich, schon eine reelle Gefahr da, auch bei dieser Position dann eben in der ersten Reihe. Kirill Marchenko für mich ein sehr, sehr guter Offensivspieler, auch jemand, wo ich erwarte, dass der vielleicht auch mal dann in Richtung Point-per-Game-Player kommt, in Richtung 35 Tore vielleicht dann auch mal in der Lage ist in der nächsten Saison. Er hatte ja schon 31, also da würde ich mir auch schon erhoffen aus Sicht der Blue Jackets, dass er da nochmal eine Schippe drauflegen kann und eben auch bei den Punkten und bei den Toren einfach nochmal einen weiteren Schritt wieder nach vorne geht. Auch bei ihm war die letzte Saison nicht so gut wie die im Vorjahr. Geht ja quasi fast fürs gesamte Team dann da an der Stelle. Ja, zweite Reihe, Sean Monahan, Connor Garland, Kent Johnson. Auch auf dem Papier ist da Potenzial, auf dem Papier ist da Offensive. Sie bringen es halt nur irgendwie nicht so richtig zusammen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn dann eine Reihe gut scored bei Columbus, dann gelingt es den anderen nicht. Also da auch Garland und Johnson, wenn ich aufs letzte Jahr schaue, was hatte Kent Johnson an Toren? 7. 7 Tore. Also bei aller Liebe in der zweiten Reihe 7 Tore. Das ist viel zu wenig, um dann da auch wirklich die Playoffs zu erreichen. Sean Monahan, 13. 13 Treffer als Center der zweiten Reihe. Das ist leider wirklich zu wenig. Und auch da muss von ihm mehr kommen. Und bei Connor Garland, ja, der hat jetzt nur 21 Spiele gemacht, 5 Tore. Wenn du das hochrechnest, bist du bei 20. Das ist okay. Aber auch da, wie gesagt, es muss mehr kommen. Sie brauchen mehr Offensive einfach da an der Stelle. Dann hinten, dritte Reihe. Charlie Coyle, Matthew Olivier und Dmitri Voronkov. Coyle, schon erwähnt, sehr vielseitig. Auch jemand, der hat zum Beispiel seine 20 Treffer gemacht. Also wenn sie von dem in der dritten Reihe wieder 20 plus Tore bekommen, das wäre an der Stelle wirklich gut. Matthew Olivier, auch 15 Tore in 61 Partien, ist ja jemand, der sonst auch, sagen wir mal, gerne mal die Fäuste fliegen lässt. Vielleicht lässt er das ein bisschen bleiben in der nächsten Spielzeit und trifft öfter das Tor. Das wäre, glaube ich, die bessere Kombination für die Columbus Blue Jackets. Also auch da ist ein bisschen was da. Und hinten, Voronkov hat auch, glaube ich, die Möglichkeit, zum Scoring mit beizutragen. Auch er wieder 17. Also wenn sie die dritte Reihe, wenn sie da die Produktion bekommen, 17, 20, 15, vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle mehr Tore, aber das wäre für mich akzeptabel. Das wäre eine gute dritte Reihe. Da kann Columbus dann vielleicht in die Playoffs kommen. Die vierte, Cole Sillinger, Miles Wood und Ryan Lomberg, auch nicht so schlecht, auch ein bisschen unbequem. Ryan Lomberg, kein Spieler, den man normalerweise mag, es sei denn, er spielt in der eigenen Mannschaft. Da ist eben auch nochmal ein bisschen was möglich. Und ich schaue mal gerade, Miles Wood und Cole Sillinger, die waren in der letzten Spielzeit, waren wir in Sillinger, 8 Tore. Boah, könnte man auch hoffen, ich weiß gar nicht, der müsste doch auch schon mal, will ich sagen, wesentlich mehr Tore gemacht haben, aber zumindest besser getroffen haben. Naja gut, 16 Treffer, okay. Aber zweistellig sollte es da an der Stelle auch schon sein. Bei Cole Sillinger und bei Miles Wood, der hatte 8 Tore, aber auch nicht komplett gespielt die Saison. Also auch da will er zweistellig, wäre schön für diese dritte Reihe. Ja, mein größtes Problem aktuell ist tatsächlich die zweite Formation bei den Columbus Blue Jackets. Da finde ich, haben sie zu wenig Qualität und es fehlt halt einfach ein wirklich richtiger Sniper, wo du sagen kannst, da kann ich mich drauf verlassen, der macht seine 35 Buden und hilft uns da eben an der Stelle ein bisschen weiter. Die Prospects bei den Columbus Blue Jackets, auch das ist für mich irgendwie erstaunlich. Wenn ich mir auch anschaue, die Draftpicks, die die Columbus Blue Jackets noch haben, sie haben in den nächsten 3 Jahren jeweils noch einen Erstrundenpick, ihren eigenen meine ich, aber zum Beispiel im nächsten und im übernächsten Draft keinen Zweitrundenpick. dann frage ich mich irgendwie, wo sind die denn flöten gegangen, diese Zweitrunden-Picks? Weil tatsächlich, ich schaue jetzt mal in welchen Trades die weggegangen sind, tatsächlich hätte ich jetzt schon erwartet, dass die Columbus Blue Jackets als Team, was in den letzten Jahren nicht so mega erfolgreich war, eigentlich noch die eigenen Draftpicks hat. Ist aber nicht so. So, und wo sind die Draftpicks draufgegangen? Der eine für Mason Marchment, der ist jetzt weg, also quasi eine Null-Investition, Playoffs nicht erreicht, plus der Spieler ist weg. Das tut richtig, richtig weh. Und für Connor Garland, ja, da musst du jetzt drauf hoffen, dass der dann auch Leistung zeigt. So, also da sieht man zum Beispiel schon mal, wo Zweitrunden-Picks bleiben können und die fehlen dir dann vielleicht, um dir andere Spieler zu holen und dich da an der Stelle zu verstärken. Zurück zu den Prospects. Luca Pinelli, der hatte letzte Saison 3 NHL-Spiele, war in der AHL ziemlich gut und ja, hat zumindest Goalscoring-Ability gezeigt. Das wäre jemand, den sie sicherlich mal mit hochholen. Und Luca Delbelus, der hat in den letzten beiden Jahren 15 und 14 Spiele in der NHL gemacht und hat damit sich auch quasi rausgespielt aus der Möglichkeit, die Calder Trophy zu gewinnen. Aber er wird sicherlich auch im Kader auftauchen, über kurz oder lang. In der AHL sehr, sehr gut gescored und da ist nicht mehr so viel Entwicklungsmöglichkeit für ihn in der AHL. Da kann der nichts dazulernen. Also entweder wird er jetzt ein NHL-Spieler und bekommt seine Spielzeit, oder aber sie werden ihn vielleicht dann auch versuchen zu tauschen. Also da ist auch nicht so die Riesenhoffnung jetzt. Es gibt noch ein paar andere, wenn ich einmal hier in die möglichen Prospects mit reinschaue. Da wäre zum Beispiel Caden Lindstrom zu nennen, der an Nummer 4 2024 ausgewählt wurde. Der hat College gespielt bei Michigan State. Aber ist jetzt auch nicht so der Torjäger. Der hat 31 Partien gemacht und 3 Tore geschossen. Boah, also das ist nicht das, was ich mir von meinem Prospect erhoffen würde, wenn ich ein Team bin, was Goalscoring braucht. Also da, das ist schon, würde ich an der Stelle sagen, sehr enttäuschend. Also das auch wieder so ein Punkt. Sie haben nicht die Draftpicks, sie haben aktuell anscheinend auch nicht so die Prospects, die ihnen kurzfristig irgendwie weiterhelfen könnten, die Columbus Blue Jackets. Wir schauen in die Verteidigung. Zach Werenski, Damon Severson, allein aufgrund der Tatsache, wie gut Werenski ist, ein sehr, sehr gutes NHL-Top-Verteidigerpaar. Und ja, da gibt es, glaube ich, nichts dran auszusetzen. Provorov und Danton Matejczuk. Wie gesagt, Provorov für mich ein bisschen überbezahlt, wobei auch das in den nächsten Jahren dann irgendwann eingeordnet wird. Da wird es dann nicht mehr so sein, dass das ein so schlechter Vertrag ist, weil der Salary Cap Space entsprechend steigt. Auch okay als zweites Verteidigerpaar, Jake Christiansen und Dante Fabro hinten im dritten Verteidigerpaar. Ja, okay, aber auch da einmal der Blick eben, Werenski, klar, überragt mit seinen 22 Treffern, dann kommt noch Severson mit 8 mit dazu. Provorov mit 9, das geht eigentlich, was die Verteidigung betrifft. Matejczuk doch 13 Tore. Also Verteidigung passt. Das ist auch eine der Möglichkeiten gewesen und dann auch einer der Gründe dafür, dass sie nicht ganz abgestürzt sind, dass die Verteidiger ein bisschen was auffangen von dem, was an Goalscoring fehlt bei den Stürmern vorne. Also das ist tatsächlich eben eine Geschichte. Dadurch, dass die Verteidiger offensiv stark sind bei den Columbus Blue Jackets, können sie da eben ein bisschen dann auch auf die Tore von den Stürmern verzichten. Torhüterposition habe ich erwähnt, Jack Greaves, eine wirklich gute Spielzeit. Ja, bei Merzlikins ist es so, dass er sportlich nicht das gezeigt hat, was man sich gewünscht hat. Er wird ja im Prinzip dann auch quasi bezahlt wie ein Starter. Und dann kommt noch dazu, dass der operiert wurde vor kurzer Zeit. Er hatte Probleme mit der Schulter, dann gab es eben eine Kernspintomographie und dann hat man entschlossen, sich da eine OP durchzuführen. Das heißt, er wird jetzt auch zu Saisonbeginn fehlen an der Stelle und dann bedeutet das eben, dass Jet Greaves erstmal noch mehr spielen muss und Phoenix Copley, das ist derjenige, der dann nachrückt und ihm zumindest so ein bisschen Unterstützung geben soll. Der hat allerdings in der letzten Saison ein einziges NHL-Spiel gemacht für die Los Angeles Kings und in der Spielzeit davor auch ein einziges für die Los Angeles Kings. Insgesamt in den letzten 3 Jahren 10 NHL-Spiele für Phoenix Copley. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass er so der Super-Backup ist. Und auch der Rest seiner Karriere, einmal hat er 37 Spiele gemacht für Los Angeles und einmal 27 für die Capitals. Und ansonsten eben, wie gesagt, da steht häufig eine 1 oder mal eine 2. Und das ist auch so ein Punkt, wo dann ja Columbus darauf angewiesen ist, dass Jed Greaves direkt am Anfang loslegt. Also es wäre schön, wenn Fantilli dabei wäre. Es wäre schön, wenn Jed Greaves in Form ist. Und übrigens sollten die anderen auch treffen. Also viele, viele Punkte, wo einiges gut zusammenlaufen muss, damit die Columbus Blue Jackets eine erfolgreiche Saison haben können. Und ich würde dann zum Abschluss diese beiden letzten Punkte, die ich versuche in jeder Folge mit zu betrachten, bei den Columbus Blue Jackets so ein Stück weit vermischen. Zum einen ist dann nämlich die wichtigste Storyline und zum anderen wäre da der Erfolgsmaßstab. Und für mich gehört das bei den meisten Teams natürlich auch mit zusammen, aber in diesem Fall dann wirklich extrem. Ich sag einfach mal, die Storyline für mich ist, kann Rick Bowness den Laden zusammenhalten und, jetzt kommen wir zum Erfolgsmaßstab, die Playoffs erreichen mit dieser Mannschaft. Also mit Laden zusammenhalten meine ich zum einen, was ist dann mit Fantilli, wenn er denn zurückkommt? Wie passt er rein? Wie ist da die Chemie? Wie ist das auch mit den anderen Spielern? Auch da ist es ja so, dass auch da dann Unruhe entstehen kann. Vielleicht reden wir dann auch schon über mögliche Vertragsverlängerungen für andere jüngere Spieler, wo man dann zum Beispiel an Kirill Marchenko hat, dessen Vertrag auch ausläuft. Also wenn du sagst, das ist einer deiner besten Stürmer, der ist dann auch im nächsten Jahr auf der Liste für die neuen Verträge. Das ist auch eben ein Punkt. Inwieweit kann man da Ruhe mit reinbekommen? Inwieweit bekommt er auch überhaupt Ruhe mit rein bei den ganzen Thematiken, die er angesprochen hat, eben nach dem Ende der letzten Saison? Und dann kommt natürlich der Erfolgsmaßstab. Ich habe es erwähnt, 6 Jahre keine Playoffs, immer wieder dran geschnuppert, immer wieder nicht erreicht. Und jetzt müssen die Columbus Blue Jackets quasi schon die Playoffs erreichen. Auch da wieder von mir, ne, auch vorhin angeführt, keine Top-Prospects, wenn du da in die Pipeline richtig reinschaust. Ich schaue noch einmal hier und hole mir das Prospect-Ranking. Und da sind sie eingestuft auf Position 13. Das ist, wie gesagt, nicht so wirklich schlecht. Aber da muss man dann auch schon sagen, dass da Adam Fantilli mit dabei ist. Das heißt, der ist ja schon im Roster. Dann ist da Danton Matejczuk auch noch mit in dieser Liste mit dabei. Das heißt, auch der ist schon im Kader und hat schon gespielt. Das heißt, also da kommt nicht mehr wirklich viel nach. Luca Del Belbelus, den habe ich erwähnt. Und das ist dann insgesamt für mich, ja, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es ist, sie sind irgendwie Mittelmaß. Da ist wenig, was Potenzial ist auf richtige Superstars, auf Breakout-Players. Da ist auch wenig, was mir jetzt irgendwie die Columbus Blue Jackets auch so richtig schmackhaft machen möchte. Also es soll auch nicht despektierlich sein gegenüber Blue Jackets Fans. Find's immer gut, wenn Teams Fans haben. Aber es gibt eben Mannschaften, wo ich jetzt sage, da bin ich nicht von vornherein irgendwie ein Fan von, aber die schaue ich mir gerne an, weil ich weiß, hey, das sind richtig coole Spieler. Also keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, ist ja dann so, die Sharks, allein Celebrini, selbst wenn du nicht Fan der Sharks bist, schaust du dir das doch an. Bei den Columbus Blue Jackets weiß ich nicht, welcher Spieler da einer ist, wo ich sage, wenn ich zufällig umschalte oder zufällig ein Blue Jackets Spiel im Fernsehen zu sehen ist, im Schedule ist, ist ja meistens dann bei mir im Stream, im Schedule dann irgendwie ein Blue Jackets Spiel steht, dann sage ich nicht, ja, jetzt möchte ich mir aber Jed Greaves angucken. Also, weiß ich nicht. Da fehlt so ein bisschen dieser It-Faktor und so ein Stück weit auch die Faszination für irgendeinen der Nachwuchsspieler dort. Und wie gesagt, anscheinend sind sich da auch die Experten aktuell einig, dass da auch nicht so viel nachkommt. Also sehr, sehr schwierig für die Columbus Blue Jackets. Irgendwo im Mittelfeld, irgendwo dann auch, ja, immer wieder in dieser Playoff-Bubble und auch da vielleicht nochmal von mir der Blick dann abschließend auf die Tabelle und auf die Division und da dann realistisch eingeschätzt, Carolina vorne ist besser. So, dann würde ich auch sagen, dass die Washington Capitals besser sind. Die haben sich ja zum Beispiel auch den Ex-Kapitän der Columbus Blue Jackets geholt und eben dann auch mit Kairu und Tuck schon zwei wirkliche Verstärkungen plus dann das, was sie hatten. Also da glaube ich schon, dass die Capitals für 5 bis 10 Punkte mehr gut sind und wären dann eben auch weg. Dann wird es aber schon interessant, wer ist denn von den anderen wirklich deutlich besser als die Columbus Blue Jackets. Pittsburgh, boah, bin ich mir nicht sicher, ob die die Saison nochmal wiederholen können, die sie letztes Jahr hatten. Philly kann man jetzt sagen, ja, Entwicklungsschritt nach vorne, aber viel mehr ist da ja auch nicht verändert worden. Die Islanders, die Devils vielleicht noch als Team, was sich verbessert hat. Eher mehr die Devils als die Islanders und hinten die Rangers. Sehe ich nicht viel besser. So, und damit könnte die große Möglichkeit für die Columbus Blue Jackets darin bestehen, dass sie dann doch in einer Division sind. Ich will nicht sagen, dass die schwach ist, die aber zulässt, dass eine Mannschaft, die eben so einen Kader hat, wie ihn die Columbus Blue Jackets haben, sich doch für die Playoffs qualifiziert. Aber wie gesagt, das hängt vor allem für mich davon ab, inwieweit Rick Bowness irgendwie da eine Mannschaft draus machen kann. Und da komme ich noch zu zwei Punkten, die hatte ich vorhin angedeutet, habe sie aber nicht komplett mit erwähnt. Und zwar ist ganz interessant, sie haben Don Granato als Assistant Coach geholt. Der ist jemand, der in seinen vergangenen Stationen durchaus mit jüngeren Spielern sehr, sehr gut gearbeitet hat. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo sich Columbus verbessern kann. Und sie haben sich Trent Vogelhuber geholt, auch als Assistant Coach. Der war, war er im Farmteam. Auf jeden Fall war er, glaube ich, genau, bei den Cleveland Monsters als Head Coach. Das heißt, also das ist vielleicht ein möglicher Nachfolger für Rick Bowness. Wie gesagt, das Alter habe ich erwähnt. Und das ist natürlich clever, den dann auch schon mal mit in den Coaching-Staff zu holen und vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die Spieler sich dann auch schon an ihn gewöhnen und er dann in 2-3 Jahren einfach das Team komplett übernimmt. Also ich glaube, das könnten zwei Roster-Moves, also Roster ist es ja nicht, sondern zwei Verpflichtungen rund um das Team herum sein, die vielleicht helfen, da noch ein bisschen mehr auch rauszuholen insgesamt aus den Columbus Blue Jackets. Um nochmal zum Erfolgsmaßstab zu kommen, Playoffs wäre für mich eine erfolgreiche Saison, alles darunter wäre enttäuschend. Da gibt es für mich auch kaum noch Abstufungen, weil du die letzten Jahre ja immer so knapp die Playoffs verpasst hast. Also was bringst du dir jetzt, wenn du wieder, wie in dem Fall letztes Jahr, dann kurz hinter einem Wildcard-Platz landest? Das macht die Saison dann irgendwo trotzdem enttäuschend. Das die Vorschau auf die Columbus Blue Jackets 2026/2027 und morgen geht es weiter mit einem Team, was zumindest in der letzten Saison ganz anders gespielt hat, vor allem dann in Richtung Playoffs. Die Vegas Golden Knights sind das Thema in der nächsten Ausgabe. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.